Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute besprechen wir die Folge 13 in der Staffel 5 Bewährungsprobe. Und wenn ich wir sage, dann meine ich das wie immer sehr starke Lower Decker Team hier. Stefanie?
Hallo.
Christian?
Hallo.
Und Pascal?
Hallo.
Und ich bin der Uwe. Und also ja, wir haben jetzt, ich habe ein Problem mit meiner Kamera. Deswegen sieht noch nicht mal Stefanie, dass ich das gleiche T-Shirt anhabe wie Christian. Wir haben uns zu Partnerlook abgesprochen.
Das Memo.
Und dann funktioniert bei mir die blöde Kamera nicht. Super. Ja, heute besprechen wir die Bewährungsprobe im englischen Proving Ground. Das Drehbuch ist von Ron Wilkinson. Regie hat Andy Mikita geführt. Audiokommentar haben dann auch Andy Mikita, Jim Minard und James Titchener gesprochen. Und die Erstausstrahlung weltweit war am 28.11.2001 in den USA, am 8.3.2002 und in Deutschland dann am 10.7.2002. Ich habe nicht rausgefunden, wo es vor den USA ausgestrahlt wurde. Hat das einer von euch gesehen irgendwo? Ich habe nur gesehen, dass USA und Erstausstrahlung dieses Mal nicht gleich waren.
Ich habe gar nicht geguckt.
Genauso fragen Gesichter wie bei mir. Macht auch gar nichts. Genau, das ganze Spiel 2001 immer noch und die Zusammenfassung, die bekommen wir jetzt erstmal von Stefanie.
Ein Team von Absolventen der Air Force Academy, darunter Elliot, Haley, Grogan und Satterfield, nimmt unter der Leitung von O'Neill an einer Reihe von Trainingsszenarien teil. Fehlentscheidungen der jungen Auszubildenden geben O'Neill Anlass zur Sorge über die Zukunft des Programms, als sein Szenario durch eine dringende Nachricht von Carter unterbrochen wird. Im Stargate Center gibt es eine Überfallsituation. O'Neill erhält einen Telefonanruf und die Rekruten hören zufällig das Wort Feindkontakt. Eine Gruppe von Soldaten trifft ein und befiehlt O'Neill, seine Waffe abzugeben. Als er sie erschießt, wird er dabei selbst verletzt und Elliots Team erfährt, dass es einen Übergriff von Außerirdischen im Stargate Center gegeben hat. Und da er sonst niemanden hat, dürfen sie mithelfen. Über einen Außenzugang dringen O'Neill und das Team ins Stargate Center ein und richten eine Basis in Carters Labor ein. Dort werden sie Zeuge, wie Tiag und Daniel beide unter außerirdischem Einfluss stehen. Und dass Carter noch gesucht wird und das Tier Carter dann töten wird, sobald er sie findet, wie Daniel das befohlen hat. In Carters Labor sehen sie über eine Videoaufnahme den Besprechungsraum und dort ein geheimnisvolles außerirdisches Gerät, das eine Energiequelle zu sein scheint, durch die sie kontrolliert werden. Sie schmieden einen Plan, um das Gerät auszuschalten und das Zor zu deaktivieren, doch als das Team seinen Angriff vorbereitet, um Tiag und Daniel zu neutralisieren, wird klar, dass Hammond und das Stargate Center die Fortschritte überwachen. Die Situation mit dem Stützpunkt ist wohl Teil des neuen Trainingsszenarios. Die wollen das Gerät sprengen, das schlägt aber fehl. Und als das Team den Raum wieder betritt, um ihn zu untersuchen, werden sie damit konfrontiert, dass es alles nur ein Trainingsszenario war und dass der gesamte Notfall inszeniert worden ist. Haley ist jedoch noch im Gate-Raum zurückgeblieben und versucht, die Kontrolle über die Irisblende wieder herzustellen, manuell. Das Tor öffnet sich und eine tödliche Strahlung dringt ein. Hammond befiehlt, dass die Ebene evakuiert werden soll und sich alle in die auf Ebene 16 zurückziehen, in den Überwachungsraum. Und Elliot bleibt zurück, um Haley zu retten. Und jetzt ist das Trainingsszenario endgültig abgeschlossen. Elliot wird gratuliert und in SG-17 aufgenommen. Alle verlassen den Torraum oder ist das Trainingsszenario doch noch nicht beendet?
Ja, sehr schön. Danke dir.
Und wenn sie nicht gestorben sind, werden sie noch weiter getestet.
Ja, so ungefähr.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Die Erstausstrahlung, ich habe gerade mal noch in der Zeit nachgeschlagen, war auf Sky One in United Kingdom. Also die Briten sind den Amis zuvorgekommen.
Die durften hier zuerst. Verrückt. Das ist gleich 4 Monate.
Na gut, das haben wir Deutschen auch geschafft. Ich glaube, die Weltpremiere für das Staffelfinale von SG-1 war in Deutschland auf RTL 2. Von daher. Aber auch nur, weil die irgendwie 3 Episoden am Stück ausgestrahlt haben und dann waren es halt 2 Tage vor den USA.
Ach so, also so zum Staffel, also sie haben später gestartet, aber waren schneller mit der Staffel durch.
Ja.
Okay.
Genau.
Ich muss sagen, ich habe vorhin beim Rewatch nochmal gedacht, das ist irgendwie eine Episode, die in der Erinnerung so ein bisschen untergeht. Also es ist jetzt eine, ich weiß, dass es die gibt, aber ich hätte dir jetzt nicht mehr sagen können, ob die in Staffel 4, 6 oder, ja, in Staffel 6 offensichtlich nicht, aber wie die irgendwie einzusortieren ist, sondern es ist auch keine, die irgendwie regelmäßig in irgendwelchen Toplisten auftaucht. Aber es ist schon einfach eine verdammt gute Folge, muss man sagen.
Nee, gar nicht.
Was?
Ich mag sie nicht. Warum ich finde die Charaktere, ich finde die Charaktere super nervig.
Was? Ja, nein, die Charaktere sind voll Hayley, cool.
Hayley, die ging mir schon in das Wunder Prodigy super auf den Keks und hier hat man auch jedes Mal das Gefühl so, sie weiß trotzdem alles besser, weil sie ist ja involviert und sie musste denen die Sachen zeigen, damit die nicht wussten, dass es ein Trainingsszenario ist und Elliot hat eh keinen Respekt vor dem, was O'Neill ihm befiehlt und ist so von sich selbst überzeugt, der geht mir auch die ganze Zeit auf die Nerven und die anderen beiden kannst du schlichtweg vergessen. Setterfield ist mir nur im Gedächtnis geblieben, weil die ja instant beinahe Daniel anjumpt, weil die so auf den steht. Aber ansonsten kannst du die beiden restlichen, ja, es müsstest du die gar nicht integrieren. Kann man aus dem Gedächtnis streichen. Das ist für mich so eine Folge, die würde ich gegebenenfalls skippen.
Okay, finde ich spannend.
Die gibt mir nichts.
Also sehe ich wirklich gar nicht so. Also im Gegenteil, ich finde es so ein bisschen spannend. Sie haben größtenteils in den 4 Rekruten ja die Archetypen von SG-1 nochmal übernommen. Also du hast den Anführer, der dumme Sprüche macht. Du hast das wissenschaftliche Genie. Du hast die Archäologin, die in dem Fall eine Männergeschichte hat, wo Daniel sonst halt dauernd Frauengeschichten hat. Und du hast den Typ, der hauptsächlich da ist, damit jemand da ist, auf den man schießen kann. Und das sind alles Rollen, die SG-1 ja genauso hat. Klar, SG-1 ist etwas mehrdimensionaler, weil sie halt schon 100 Folgen Zeit hatten, die Charaktere auszubauen. Aber ansonsten ist es prinzipiell.
Ja, aber die haben gar keinen Charakter. Null.
So viel Charakter, wie du halt in 40 Minuten aufbauen kannst, während
also
du nebenher noch eine Story erzählst.
Hayley kennen wir ja schon. Da ja, fand ich die Figur ganz gut dargestellt. Mich hat es aber auch ein bisschen gestört, dass sie am Schluss als sie war die ganze Zeit eingeweiht, dann dargestellt wurde. Hauptsächlich, weil das so mit dem Konzept, dieses Team wird getestet, für mich so ein Ticken gebrochen hat. Aber ja, sie hatte sich ja vorher schon mal bewährt und so weiter und so fort. Ne?
Weil sie, es hatte dann zum Schluss auch und bei dem Gespräch von ihr und Elliot den Eindruck, als wäre sie schon irgendeinem SG-Team zugeteilt, weil sie dann zu ihm meint, ja, was denkst du, was ich alles durchmachen musste?
Meinst du, und dann kannst das, du meinst mich, du, das ist das, dann, dass sie eigentlich.
Ich weiß es nicht.
Quasi eingeschleust
war? Aber den Eindruck hatte ich schon, dass sie quasi, ich weiß nicht, da, die wollen dieses ganze Team testen und trotzdem.
Ja, wie gesagt, also nee. dass sie eingeweiht war in die Tests, hat für mich das Ganze dann auch so ein bisschen, es hat mich ein bisschen gestört. Elliot fand ich eigentlich gar nicht so, also ja, er ist anstrengend, aber das ist die Idee. Es ist ein übermotivierter Heißsporn. Er ist halt wie Jack, wenn er jünger wäre. Er hält sich nicht an Befehle. Er macht, was er denkt. Aber mit dem einen Unterschied, dass die Entscheidungen, die er trifft, sind halt dumm. Und der entscheidet an der einen oder anderen Stelle dumm, weil er weiß, dass er in einem Testszenario ist. Dadurch kommen wir ja erst in die Situation am Anfang, dass du sagst, ah, jetzt machen sie hier so ein Live-Szenario. Und in dem Moment, wie überhaupt aufgelöst wird für uns als Zuschauer, dass das ein Szenario noch ist und gar kein echter Fußangel-Code. Da wird ja dann auch relativ schnell sehr deutlich gesagt, das machen wir eigentlich mit allen Rekruten. Das ist jetzt hier gar kein Sonderfall. Das hat für mich eigentlich schon ganz gut gepasst. Und als Jack dann zum Beispiel den wie ist jetzt nochmal?
Welchen?
Ja, den, von dem ich gerade.
Den, den man immer vergisst, Grogan.
Nee, der Anführer des Anfängerteams.
Elliot.
Elliot. Ich hab gerade echt 10 Sekunden vorher habe ich den Namen noch gesagt. Jack kritisiert ihn ja relativ hart. Und ich glaube, Daniel ist es doch dann, der dann sagt so, ach, findest du nicht, du bist ein bisschen zu hart. Also da wird ja schon so ein bisschen die Spur gelegt auf, naja, eigentlich sind sie mit denen schon ganz zufrieden. Und weil sie so zufrieden mit denen sind, werden sie umso härter bewertet. Auch die Szenarien, in denen sie da sind. Ja, es gibt irgendwie eine Lehrbuchantwort auf, was machst du, wenn einer von denen ein Tok'ras und einer ein Goa'uld und wir wissen nicht wer. Aber sind wir mal ehrlich, auch SG-1 hat in vielen Fällen nur mit gut Glück die richtige Entscheidung getroffen in solchen Situationen. Es ist ein guter Hinweis darauf.
Das Drehbuch verlangt danach.
Offensichtlich haben sie daraus ja was gelernt und deswegen die Regel aufgestellt, beide außer Gefecht setzen, Fragen stellen wir später. Ich fand diese ersten beiden Szenarien, auch das mit dieser Bombe danach, das war schon auch eine tricky Situation. Das war nicht so, dass das offensichtlich ist, wie du das löst. Und trotzdem war Jack halt sehr hart zu ihnen damit. Und ja, Elliot war halt auch einfach ein bisschen übermütig, weil ja, das sind ja alles hier Tests und ich will eigentlich kritisieren, dass der Test nicht ganz logisch ist, was Carter ja dann sogar bestätigt. Ja, da hat
da geben wir uns nächstes Mal mehr Mühe. Der Dialog ist lustig.
Es stimmt aber ja auch, die gehen da rein und sollen eine Entscheidung treffen, während gerade zwei von SG-1 ein paar Sekunden vorher dort ausgenockt wurden. Irgendwas muss hier mehr los sein, als ein Goa'uld und ein Tok'ra, die eine Waffe aufeinander richten. Er hat recht, irgendwas ist hier fishy.
Ja, da machen wir jetzt nächstes Mal mehr Gedanken drüber.
Ja. Deswegen, also ich fand die zwei Figuren, Haley, kannten wir ja schon, und Dings, was gibt's noch nicht? Elliot.
Solchen Gott. Schild hochhalten.
Das soll bitte jetzt kein Running Gag werden. Ich bin scheiße mit Namen, aber das ist schon blöd. Also die fand ich ganz gut. Ich gebe dir recht, die anderen beiden, die waren halt dabei, damit es vier sind. Ich sehe da sonst keinen Grund, warum die mit anwesend sind.
Man hat ja gar nicht mitgekriegt, dass irgendwie Heidi, das hat mich, glaube ich, mit am meisten gestört in der Folge. Man hat nicht wirklich gesagt bekommen, Haley ist in einem Team. Sie hat es nur irgendwie in der Unterhaltung kam es so rüber, als wäre sie einem SG-Team zugeteilt. Wir kriegen es aber nicht mit. Und dann, obwohl ja alle vier getestet werden und Haley ja schon mit ihnen auf diesem anderen Planeten war und sowas, kriegt trotzdem Elliot die Stelle in dem SG-Team und nicht Haley. Das hat mich am meisten genervt, dass ja, der Typ Test wieder bevorzugt wurde. Es ging um alle. Nicht um ihn.
Ja, alle werden ja,
aber das ist wieder so, Männer fokussiert.
Das
war, da würde ich dir ausnahmsweise widersprechen.
Da würde ich dir auch widersprechen wollen. Bei einem 50-50-Team sehe ich das nicht. Und ja, der Mann ist an der Stelle der designierte Anführer und ist, sorry, deshalb auch der mehr getestet wird. Und ist auch der von den drei übrigen, der freiwillig dann nochmal zurückgegangen ist und die Iris zugemacht hat, obwohl er keinen Befehl dazu
hat. Ja, die Chance hatte Haley ja gar nicht, weil sie ja das Opfer spielen musste.
Ja, sie war halt eingeweiht als Teil des Testteams.
Ich wollte gerade sagen, die hat aber halt als
und
Teil
dann,
des Tests vorher gesagt, so, jo.
Was mich noch in dieser Folge, die sind dann mit dem, okay.
Deswegen
sollten wir dann über andere Dinge reden. Aber die sind im Stargate Center. Und dann sind die, das waren Naniten, das haben die auch auf Argos. Elliot, woher weiß der von Argos? Der trainiert, um vielleicht ins Stargate Center aufgenommen zu werden. Also wieso haben die dem schon Protokolle zu lesen bekommen? Finde ich nicht gut. Dann, Moment, lass mich zu Ende reden. Erstens, woher weiß der von Argos? Finde ich nicht gut, dass die schon vorher diese Geheimberichte zu lesen bekommen. Okay, gut, aus Trainingszwecken, aber nee. Und dann haben sie dieses komische Alien-Artefakt, das die ja alle manipuliert. Und dann sind sie in Daniels Büro, nicht auf Sightseeing-Tour. Und sie guckt sich Bilder von diesem Alien-Artefakt an. Und es ist in einem natürlich wieder obskuren Alien-Dialekt geschrieben. Wieso kann die den lesen?
Also, es ist Standard.
Diese ganze Folge nervt mich einfach.
So,
man merkt.
Punkt.
Diese ganze Folge,
und ich bin übermüdet und ich habe Jetlag.
Alles, das was merkt du gerade aufgeführt hast, ist aber tatsächlich noch der realistischste Aspekt an der Folge, weil natürlich wirst du, wenn du, wenn überlegt wird, wenn auch nur überlegt wird, dass du zu so einer Sondereinheit kommst, nimmst du die besten Leute, die du zur Verfügung hast, gibst denen alle Infos, die du hast. Die müssen sowieso schon Top-Secret-Freigabe haben, damit du überhaupt überlegen kannst, denen zu sagen, dass es das Programm gibt. Dann kannst du ihnen auch die ganzen Infos geben, wenn sie die Freigabe eh schon haben. Und dann wird natürlich von denen erwartet, dass sie alle existierenden Missionsberichte und Hintergründe auch gelesen haben, dass der Wissenschaftshansel im Team sich die ganze Technologie zumindest mal angeguckt hat. Und ja, dass der Soziologen-Hansel im Team halt Goa'uld lesen kann. Und,
ja, aber das ist ja nicht mal in Goa'uld geschrieben.
Nee, aber es gibt diese Szene mit der Bombe, wo der Timer losläuft und sie dann direkt sagt so, oh, ja, das ist ein Timer in Goa'uld. Da bin ich drüber gestolpert, weil ich auch dachte,
nicht, was sie auf dem Bildschirm liest. Ihre Aussage, die ungefähre Übersetzung ist in etwa bla bla bla, könnte auch einfach sie sein, die Daniels handschriftliche Notizen vom Bildschirm abliest.
Okay, also den Punkt gebe ich dir.
Also, Stefanie, um das gerade noch was zu ergänzen, was Pascal gesagt hat. Ich glaube, was man da bedenken muss, ist, die stehen vor ihrer Abschlussprüfung. Es geht nicht darum, dass die neu in dem Programm sind. Die haben die eine finale Prüfung noch, um in ein SG-Team zu kommen. Deswegen hat es mich zum Beispiel mehr gestört, dass die offensichtlich sofort Goa'uld lesen kann. Weil das ist ein krasser Skill, so eine Sprache zu lernen. Hat mich mehr gestört, als dass die schon mal von so ein paar von den Missionen gehört haben. Weil die sind gerade quasi nur noch einen Test davon entfernt, sofort in eins der Teams zu kommen. Ja, dann haben die auch schon Insider-Informationen. Dass die fließen gut kann, hat mich mehr irritiert.
Die Abschlussaussage für Elliot ist ja auch, so, du gehst dich jetzt duschen, 8 Stunden pennen und ab dann ist dein Job, du bist in diesem SG-Team. Ja. Dann kannst du nicht sagen so, hey, du gehst dich jetzt duschen, ab morgen ist dein Job SG-Team und übrigens, hier sind die Infos über das, was in den letzten 5 Jahren tatsächlich schon passiert ist und was wir an ähnlicher Technologie haben. Die muss er vorher haben, das funktioniert sonst nicht.
Na, ich glaube nicht, dass er noch 8 Stunden schläft und dann anfängt.
Ja, aber also, die Aussage
mehr
von
Zeit.
Hammett ist irgendwie
aber nein,
so,
woher weiß er auch, wie... Entschuldigung. Woher weiß er auch, wie er diese blöde Iris schließt? Was für Knöpfe der da drücken muss an diesem Kasten? Oh, nein,
das
diese Folge hat mich so genervt. Diese Folge hat mich
also
so genervt.
Erstens, Hayley ist die Technologieperson, war offensichtlich vorher an dem Kasten am Hantieren und hat damit auch im Kontrollraum die Iris-Kontrolle überbrückt. Wir sehen den Kasten nur nah genug, um zu sehen, dass da irgendein numerisches Keypad dran ist, aber nicht genug, um zu sehen, was auf den Tasten draufsteht. Kann einfach sein, dass in dem Kasten ein Aufkleber drin ist, wie das in so Installationen meistens ist. Das hier ist übrigens der Kasten für manuelle Iris-Kontrolle. Herzlichen Glückwunsch.
Um Iris zu schließen, drücken Sie 54318.
Es ist ein Notfallkasten. Das sollte
Sie,
da drin stehen.
Geben Sie eine valide Personal-ID ein, um die Iris zu schließen. Das ist eine Notfallfunktion. Also da habe ich schon in wesentlich weniger militärischen Einrichtungen an allen möglichen Hauptschaltern Knöpfe gesehen von, das ist der Knopf, um die Fritteusen in der Küche auszuschalten.
Cooldown, please.
Boah, diese Folge.
Ja, aber ihr steigert euch da gerade gegenseitig so sehr rein, dass ich kurz davor war zu sagen, Cut.
Diese Folge und ich, wir werden keine Freunde mehr. Elliot und ich,
ja,
werden
okay,
auch keine Freunde
dagegen
mehr.
Hab ich,
und Hayley und ich auch nicht.
Das ist ja in Ordnung.
Um nochmal zu dem Stromkasten da zurückzukommen. Hayleys Job an der Stelle war ja irgendwie zu verhindern, dass, nee, Skate abzuschalten. Ich glaube, Skate abzuschalten. Hat er irgendwie dran rumgefummelt. Und deswegen haben sie auch keine Kontrolle mehr über die Iris und so weiter und so fort. Elliot geht da rein und schließt nur die Iris. Und das war, gerade an diesem einen Kasten, wo er rangeht, für mich vom Gefühl her immer so ein, da gibt's einen Nothebel für. Da gibt's irgendwie, gefühlt war das für mich immer so, die Iris wird aktiv auf Spannung offen gehalten und wenn du da irgendwie den Notschalter drückst, dann geht die von alleine zu. Weil das ist schon so oft, ist da irgendeiner reingerannt, hat dran gezogen und zack ist die Iris zugegangen. Das kann nicht so kompliziert sein.
Das
muss ein großer roter Notschalterknopf sein. Bitte?
Ich wollte gerade sagen, das ist auch nur gutes Systemdesign. Das ist ein kritisches System, von dem du willst, dass der Failure State zu ist, weil die Alternative, ich glaube, sie haben es einmal am Anfang irgendwo, wo es heißt so, ja, jetzt können wir die Iris gar nicht mehr schließen. obwohl wir das wollen, weil gerade hat es irgendwelche Kabel frittiert oder so. Wie sorgen wir dafür, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Ganz einfach, wenn der Strom ausgeht, ist das Ding zu. Pech.
Ich meine, Haley war dann ja Teil des Szenarios, wie wir dann erfahren haben. Also, weil bis zu dem Zeitpunkt hat mich eigentlich eher gestört, dass die angeblich die neue Carter sein soll, aber es schafft sich, an diesem Kasten einen Stromschlag zu verpassen. Da spätestens hätte Elliot raffen müssen, das ist noch nicht echt. Wenn Haley zu blöd ist und da irgendwie in, keine Ahnung, 230 Volt greift, nee, was haben die in USA? 120?
110.
110. Also wenn die es schafft, da drin sich einen Stromschlag zu verpassen, dann ist da was kaputt.
Also bei aller Liebe, Seiler arbeitet seit 5 Jahren in dem Laden und schafft es regelmäßig, sich so einen Stromschlag zu verpassen. Von daher.
Okay, auch wieder wahr.
Das hat damit nichts zu tun.
Nee, definitiv nicht.
Gut, lass uns über positive Dinge von der Folge reden.
Da waren schon ein paar positive Dinge.
Ich sehe bei der Folge auch noch viel Positives. Aber gut, man muss sich ja nicht einig sein.
Fangen wir mit einer sehr frühen Szene an. Stephanie, vielleicht so als Friedensangebot. Jack durfte sehr witzig sein. Ich habe schon sehr geschmunzelt an der Stelle, als sie aus dem ersten Szenario rausrennen und Jack dann sagt, wir sind alle tot und ein bewaffneter Goa'uld läuft da rum. Damit habe ich ein Problem. Hat sonst noch jemand ein Problem damit? Da hat er heute in der Folge doch mal noch mal so ein paar schöne Dinger raushauen dürfen.
Ich fand doch irgendwie, was hat er gesagt? Ja, und damit habt ihr jetzt doch die nächsten 24 Stunden das Vergnügen und mit mir irgendwie. Ach, was weiß ich, was er da gesagt hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Dieses und viele weitere. Im Deutschen leider haben sie Klischee, wirklich mit Klischee übersetzt.
Diese weitere Klischees habt ihr das Vergnügen.
Genau, ja.
Ja. Oh, was ich auch lustig fand, ist, wenn Daniel dann in der Goa'uld-Stimme noch weiterredet, dann schalt das aus. Ja, Entschuldigung.
Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also vielleicht kommt es mir nur so vor, weil man die Stimmen unserer Helden so gut kennt. Aber ich fand Daniels verzerrte Stimme klang für mich nicht so gut nach Goa'uld, wie es bei den Goa'uld halt sonst ist. Ich fand, dass das im Deutschen nicht so gut funktioniert hat, während es im Englischen deutlich besser funktioniert hat. Das mag aber einfach dran liegen, dass wir sonst die Goa'uld-Stimmen halt nicht so viel ohne den Verzerrer hören und es mich deswegen bei Daniel einfach mehr irritiert hat.
Hab mich nicht gestört. Eine der wenigen Dinge, die mich nicht
Übrigens, die Szene, wo Daniel die Stimme anhat, die folgt ja direkt auf die, wo er sagt, falsch, ich bin der Goa'uld, und dann erschießt er die alle einmal. Aufgrund dieser Szene unter anderem war diese Folge auch mal FSK 16 und wurde bei der Ausstrahlung in Deutschland deswegen auch geschnitten. Auf Tele 5. Bitte?
Auf Tele 5, 13 Szenen wurden rausgeschnitten.
Genau, und eine davon war die, wo Daniel dann halt eiskalt hier die drei, Jünglinge erschießt. 4.
Siehst du, du hast schon wieder den einen vergessen. Ich sag doch, der kann auch nicht. Nein, nicht Elliot. Grogan. Er hat Grogan vergessen.
Audiokommentar. Christian hat tatsächlich einen Zettel gemalt, auf den Elliot steht. Ja, er schießt alle 4. Das war die andere Szene nachher, wo sie zu dritt rausrennen, weil einer drin schon pseudotot liegt.
Ja, die sind schon wieder tot. Wurden schon wieder erschossen. Der schafft's nie, ein SG-Team. Seien wir ehrlich.
Wobei, in einem der berühmtesten SG-Teams, die wir kennen, gehört das zur Tagesordnung, dass da einer dabei ist, der andauernd tot ist.
Ja, aber ich glaube, Grogan hat nicht das Vergnügen, immer wieder zurückzukommen. Und warum wird Daniel zum Schluss gerettet, aber den einen Soldaten und Tiaik, die werden in dem Raum mit dem C4-Sprengstoff zurückgelassen?
Na gut, den hat sie nicht mehr geschafft.
Finde ich, ist nicht fair.
Sie hat festgestellt, sie kann jetzt nur einen retten und dann hat sie halt.
Nein, sie hat Daniel gerettet, weil sie in Daniel verknallt ist.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Aber und? In den Raum reinrennen, da hätte sie keinen mehr helfen können. Daniel musste
davor
sie nur von der Tür ziehen.
Davor hätten sie ja Tiaik noch rausgeholt.
Ja, aber Tiaik hat sich ja disqualifiziert. Er hat mit Props rumgespielt.
Was?
In der Szene, als Tiaik und Daniel im Hammonds Büro waren. Hat Daniel den Anruf bekommen? Und Tirek hat die ganze Zeit mit diesem Lupending da rumgespielt vor seinem Gesicht. Und das war Chris Judge, der einmal Richard Dean Anderson gespielt hat.
Hast du schon mal den Sessel gesessen? Ein klassischer Fall von jeder darf mal, oder?
Genau, jeder darf mal. Und wahrscheinlich habt ihr das nicht bemerkt, als Daniel diesen Call von Jack bekommen hat, mit ob sie jetzt auf ihn schießen oder nicht. Und er dann so auch still geworden ist, hört man im Hintergrund eine ganz tolle Melodie, und zwar die Melodie aus Kein Ende in Sicht. Also diesen exakt diesen Soundtrack, die paar Akkorde. Mhm. Weil es genau so eine Szene war. Als dann selbe Szene, als Daniel gefragt war, ihr hattet ja gar keine Konsequenzen zu befürchten. Was habt ihr denn eigentlich dann gemacht? Und Jack dann auch nur gegrinst hat und geschwiegen hat und dann Carter angeschaut hat. Aber sei es drum. Schöne Szene, schöne Szene. Haben sie in den Audio-Kommentaren auch gar nicht erwähnt, hat mich gewundert, dass sie das so ein bisschen
gemerkt haben. Die haben gesagt, dass es die Melodie ist von...
Haben sie die Melodie erwähnt?
Ja.
Ich habe zu sehr auf das Pop geachtet, was Tiger in der Hand hatte.
Das Lagerhaus.
Das kennen wir schon.
Contraria, wir hätten mit Contraria anfangen können. Ah, das habe ich verpennt.
Naja, es war ausgeräumt, sie mussten sie erstmal wieder einräumen.
Sie haben Alan rausgeräumt vorher.
Ja. Aber Übermenschen war nicht die einzigste Folge. Planet des Wassers und Planet der Eiszeit wurden da auch gedreht. Und im Hintergrund hatten die ja so einen Rangierbahnhof. Das heißt, sie mussten den ganzen Tag darauf achten, dass sie die Stellen abpassen, wenn da keine Züge vorbeigefahren sind und es laut war.
Haben sie nicht geschafft.
Ich fand das sehr witzig, als im Audiokommentar einer gemerkt hat, oh, wer läuft denn da hinten rum? Ach, das ist ein Zug.
Ja, diesmal haben wir keine Leute geschafft. Im Hintergrund.
Hatte aber auch einen Hintergrund. Sie haben wohl sehr viele Szenen dann auch spontan mit der Steadicam gedreht, ohne jetzt groß Licht aufzubauen, die Szene aufzubauen, sondern einfach nur Kamera draufhalten und los. Dann kann sowas halt schon mal passieren. Sagen wir es mal so.
Alle Aufnahmen am Anfang wurden entweder mit Steadicam oder Handheld gedreht.
Yep.
Und die schöne Szene, in der Jack draußen steht und den Anruf bekommt, dass das Stargate Center hier gerade übernommen wird. Das sieht man im Hintergrund so einen riesigen Sandhaufen. Und da haben sie dann auch im Audiokommentar gesagt, am Tag, als sie mit dem Shooting anfangen wollten, oder am Tag davor, sind da LKW-weise eine Kette von LKW angefahren und haben da angefangen, Sand abzuladen. Und da haben sie so ein bisschen Panik bekommen, aber am Schluss fanden sie es ganz gut, weil es das Flair dort des Geländes ganz gut ergänzt hat. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie am Drehtag immer noch LKWs da lang gefahren wären, um Erde abzuladen, hätten sie so gestört.
Ja, dann wäre vielleicht der Berg am Anfang größer gewesen als am Ende, obwohl da ja eigentlich gar nichts passiert ist, was den Berg kleiner hätte machen können.
Ach, die Steinlaus. Entschuldigung.
Ja, der Plotcall-Generator ist halt weit weg, ne?
Die Darsteller von den Kadetten, die haben auch am Anfang so einen Crashkurs bekommen, wie sie mit den Waffen umgehen, weil die sind ja direkt von der Ausbildung, müssen wissen, wie sie Waffen bedienen und die Kommandos, die Handzeichen und sowas. Und die haben dann noch einen superschnellen Crashkurs bekommen, wie sie sich da bewegen mit den Waffen und
dass
es einigermaßen aussieht.
Trotzdem fand ich, als in der Szene Steck da stand, einen Anruf gekriegt hat, da sind ja die Autos vorgefahren und es gab eine Schießerei. Die haben dann versucht, sich so ein bisschen bereit zu machen und ihre Waffen anders in die Hand genommen und so. Das sah sehr unbeholfen aus, fand ich.
Ja, du hast halt gemerkt, die hatten schauspielerisch noch keine Erfahrung mit Maschinengewehren.
Ja.
Und der Rest von dem Drehteam, die arbeiten ja jetzt schon seit 5 Jahren damit.
Und länger, teilweise. Naja,
aber du hattest ja gerade...
Und hey, wir sehen die Intas wieder.
Die Intas, ja. Kontinuität. Haben in der Folge mehrere Dinge, die so in frühere Folgen verlinken. Aber weil du es gerade hattest mit hier, dann wäre der Berg größer gewesen oder kleiner. Sie hatten in der Folge an mehreren Stellen mit der Kontinuität zu kämpfen, unter anderem, weil sie teilweise Szenen nachgedreht haben. Die Folge war auch mal wieder zu kurz, deswegen ist diese Szene...
2 Minuten.
Ja, diese komplette Szene mit Jack und Sam in der Kantine, wo sie sich über Elliot
uneinig sind.
Genau. Die ist
also ich bin Jacks Seite, ihr wart Carters Seite.
Was?
Von dem Behalt Unterhaltung. Ja. Jack so, nee, ich weiß nicht, bin ich alle nicht so gut. Und Carter, ja, aber hier und positiv. Ja.
Ja, da gibt's ja auch die schöne Aussage, als Sam dann mal so, ja, Jack, Sie wissen doch, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Aber Sie waren doch auch mal in diesem Alter.
Ich war nie in dem Alter. Ja, den Satz habe ich auch schon öfter gebracht. Ich war nie in dem Alter.
Aber die Folge haben sie tatsächlich so deutlich später nachgedreht, dass sie sich Gedanken machen mussten, dass die Frisuren passen, dass nicht irgendwie einer von denen jetzt, weil sie dann
Nein,
schon wieder...
Nein, die Szene haben sie gedreht, während sie die Folge 48 Stunden gedreht haben.
Ja.
Die andere Szene später haben sie 6 Wochen später gedreht.
Ja, aber auch in der Szene haben sie im Audiokommentar gesagt, dass sie so weit schon später waren, bei 48 Stunden, dass sie sich halt Sorgen gemacht haben, dass irgendwie so Tanning, also die Hautbräune
ja,
und Haarlänge eventuell jetzt ein Problem wird.
In der Folge war ja auch, hatte ja auch Richard Dean Anderson das totale Jetlag, weil er gerade aus China kam.
Gerade aus dem Urlaub zurück.
Kann ich verstehen. Ja.
Genau, in der anderen Szene, die du meintest, mit 6 Wochen später, war die mit Hammond und wie ist der andere?
Kerrigan,
im Videoüberwachungsraum. Da haben sie mitten im Gespräch von einem Satz zum nächsten gibt es einen Schnitt, der 6 Wochen später aber dann erst aufgenommen wurde. Da haben sie auch sehr viel...
Man kann es nur dran erkennen, weil die Monitore dunkler sind.
Genau, weil da werden die ganzen
Monitore
dunkler.
Man muss aber schon ordentlich aufpassen.
Sie mussten die gesamten VHS-Teams da wieder anrollen lassen und diese Kamerabilder wieder darstellen. Und was ich nicht verstanden habe, war... Haben die es verkackt und deswegen sind die Bilder dunkler? Oder haben sie die Bilder dunkler gemacht, weil sie es nicht geschafft haben, sauber Kontinuität auf dem Bildschirm herzustellen? Also da haben sie so im Audiokommentar so ein bisschen unklar ausgedrückt, ob das dunkler jetzt Absicht ist, damit es nicht auffällt, oder ob das dunkler passiert ist, weil wir haben es nicht richtig nochmal mit der Beleuchtung hinbekommen. Aber auf jeden Fall an der Stelle, wo die Bildschirme alle plötzlich dunkel werden, könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr die Folge guckt. Da ist quasi, Kerrigan fragt, glaube ich, was und George antwortet. Und genau dazwischen ist irgendwie ein 6-Wochen-Sprung, was die Dreharbeiten angeht. Sehr krass. Sie haben in der Folge sehr, sehr viel Wert auf diese Detailkontinuität gelegt. Man hat bei der Serie sonst nicht immer das Gefühl, dass sie das tun. Aber hier haben sie da wohl sehr viel Wert reingelegt.
Am Anfang, als die Kadetten auch ihr Evaluierungsgespräch untereinander führen, da war eigentlich ja geplant, dass die das beim Essen machen sollten, aber keiner hatte Hunger, also haben sie das ganz pragmatisch einfach so bei den LKWs geführt. Und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt rennen, kommt jemand mit?
Ich fand Satterfield weniger vergessenswürdig als du, was ich tatsächlich nicht mehr im Kopf hatte.
Ich fand Grogan am meisten vergessenswürdig. Setterfield
ja, okay,
hatte ich noch in Erinnerung, weil die so in Daniel verschossen war.
Zudem habe ich sonst nichts zu erzählen. Während bei Satterfield ist tatsächlich erwähnenswert, dass das einer der ersten Auftritte von Grace Park in einer Science-Fiction-Serie ist, die danach noch in allen möglichen anderen Dingen zu sehen ist. Und in allen möglichen anderen Dingen meines Erachtens auch ziemlich gut war. Ihr habt in der Vorschau vorhin schon gesagt, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, Battlestar Galactica, aber in diesem Kontext vielleicht sogar fast relevanter. Sie hat später auch noch eine, ich glaube am Anfang wiederkehrende und am Schluss Hauptrolle in einer anderen Serie von Brad Wright gespielt, nämlich Travelers, wo sie dann auch noch mal einige Szenen mit Amanda Tapping geteilt hat. Ja, das ist ein bisschen
irritierend. Das ist auch eine der Hauptdarstellungen von Hawaii 5-0.
Ja, es ist ein bisschen irritierend, weil hier ist sie halt so als Mitte-20erin relativ jung und bis zu Travelers, was halt von, ich glaube, 2020, 2021 oder sowas ist sie halt eher dann Anfang 40. Und dann ist so die Wahrnehmung eine ganz andere, aber ist in der Tat dieselbe Schauspielerin. Fand ich ganz witzig, dass die dann in dem Kontext nochmal auftaucht. Wir halten mal wieder fest, Vancouver ist ein Dorf.
Ich habe sie gesehen jetzt nochmal in der Folge und dachte, die kennst du irgendwo her. Und habe dann auch Battlestar Galactica, so wird das ausgesprochen, gefunden. Aber das habe ich nie, also diese Neuauflage habe ich nie besonders viel geguckt. Und bin nicht drauf gekommen, woher ich sie kenne. Und habe dann wohl beim Durchlesen der IMDb Travelers übersprungen. Weil da habe ich sie mit Sicherheit dann hergekannt. Oder ich habe es an der Stelle nicht gerafft, weil sie dann doch ja ein bisschen anders aussieht bis dorthin. Aber reicht halt für so einen Uncanny-Effekt.
Ja, sie hat in Travelers hat sie halt den Arschloch-Charakter quasi abgekriegt, weil sie dann hier so ein Ingenieur, also erst long story short, in Travelers werden öfter Persönlichkeiten von Leuten überschrieben und am Anfang ist sie irgendwie die Schulpsychologin von einem von den Hauptcharakteren, die dann irgendwann in der zweiten Staffel, meine ich, überschrieben wird mit einer Ingenieurin aus der Zukunft, die sich für die beste Erfindung seit geschnitten Brot hält. Und von daher vom Typ her auch einfach ganz anders.
Travelers übrigens eine verdammt gute Serie, bei der ich dachte, da gibt's dann irgendwann mal eine Staffel 2, aber die kam dann nicht.
Nö, Travelers hat 3 Staffeln und ist auch storytechnisch in sich tatsächlich abgeschlossen.
Ich kann jetzt nicht elaborieren, was mein Problem ist, ohne dass ich jetzt Leute spoiler. Und zwar relativ hart.
Boah, ich fand den Bogen haben sie tatsächlich nochmal gut gekriegt. Ich weiß, was du meinst. Der Anfang von
Staffel 2 ist nicht der beste. Ich finde den Schluss verdammt gut, aber er öffnet halt potenziell, um weiterzumachen. Und das haben sie nicht gemacht. Ich erzähl's euch vielleicht nachher, wenn ihr es wissen wollt.
Nein, ich hab's nicht geguckt. Vielleicht will ich das irgendwann mal und das könnte ich dann nicht mehr vergessen. Von daher lieber nicht.
Der Schluss spoilerfrei, der Schluss öffnet die Möglichkeit, die Serie quasi zu rebooten, aber zum Beispiel auch ohne mit der Möglichkeit einfach zu sagen, wir erzählen im gleichen Universum eine völlig andere Geschichte mit völlig anderen Charakteren. Und das ist eigentlich eine coole Sache, die kann aber auch immer noch passieren.
Das stimmt.
Da ist ja nicht das letzte Wort gesprochen, notwendigerweise.
Ja.
Aber Brad White muss doch jetzt eine neue Stargate-Serie bestimmt bald schreiben.
Das ist wichtig, da muss man Prioritäten setzen, ja.
Bitte, bitte.
Oder hat er eigentlich schon geschrieben, aber okay, lassen wir das. Er darf noch nicht.
Daniel stirbt in der Folge nicht wirklich, aber ich finde, ich habe das Daniel Radler hier mindestens trotzdem verdient dafür, dass das die Folge Nummer 100 mit Daniel Shanks war.
Michael Shanks.
Ach, wir sollten früher am Tag aufnehmen.
Ach, echt?
Für die Zuschauer ist es gerade 21.15 Uhr am Montagabend nach einem Jetlag-Rennen um 22 Uhr abends in den USA.
Ja, dafür sollte man sich Sportarten aussuchen, die nett so tun, als wären sie Sportarten A und B nett quer über den ganzen Globus stattfinden.
Welche Sportart sagst du das nicht?
Quidditch.
Das hält sich an Grenzen.
Danke. Okay, ich wollte das nur geklärt haben.
Die Small Nations League. Nee, das heißt anders da.
Wahrscheinlich eher ein E-Sport League.
Da ich an diesem Sport, wo die mit den Autos im Kreis fahren, sowieso kein Interesse habe, zählt die Ausrede für mich nicht. Ich bin einfach nur durch.
Die fahren nicht im Kreis.
Doch.
Fairerweise lassen deine andere bevorzugte Sportart, der Fußball, würde zum Beispiel qualifizieren. Das ist in der Tat eine Sportart und die meisten Sachen, die da relevant sind zu gucken, finden grob in unserer Zeitzone statt. Ob ich sie deshalb gucken muss, steht auf einem völlig anderen Blatt, aber das lasse ich zumindest als Sportart gelten.
Wie weit weg schaffen wir es jetzt noch zu kommen?
Wir können uns halbwegs zurückkommen, indem wir nochmal andere Science-Fiction-Franchises ansprechen.
Ja, bitte, mach das.
Und zwar diese Episode. Da kann Uwe dann gleich einsteigen, das machen wir dann gleich direkt danach, würde ich sagen. Diese Episode wurde ja von Ron Wilkerson geschrieben, wie wir alle wissen. Der hat sowas Ähnliches ja schon mal gemacht. Und
das Gleiche in Star Trek The Next Generation.
Hey!
Lower Decks oder sowas hieß die Folge.
Was?
Der Audiokommentar für die Zuhörenden. Ja, sie hat gerade genauso geguckt, wie sie geklungen hat.
Selber schuld. Ich kann da nichts dafür, was der das schon mal gemacht hat.
Diese kategorische Ablehnung von Star Trek, die man hier rausgehört
hat. Was ich spannend finde, wenn du heutzutage so eine Folge drehen würdest, dann würdest du die irgendwie definitiv zumindest als Backdoor-Pilot vermarkten. Ob da eine Serie draus wird, weiß ich nicht. Aber du würdest sie mit dem Gedanken schreiben von, hey, diese Charaktere könnten wir nochmal dann, oder zumindest 3 von den 4 oder so in einer Spin-off-Serie nochmal für eine Staffel irgendwie hochleben lassen. Mhm. Und den Anschein macht das hier halt irgendwie gar nicht. Angefangen damit, dass sie dann am Schluss sagen so, hey, du kommst auf jeden Fall nochmal irgendwie in so ein SG-Team und boah, mit dem Rest von euch, keine Ahnung, irgendwann vielleicht. Finde ich spannend. Glaube ich, würdest du heute einfach auch so nicht mehr machen.
Na, warte doch mal noch 25 Jahre insgesamt nach der Folge. Das hat bei Star Trek ja auch so lange gedauert.
Ja. Da war das auch nicht als Backdoor Pilot gedacht, wurde dann aber eine Generation später dazu.
Ja, aber genau. Ich glaube, nachdem wir es gerade schon davon hatten, also sogar die Schauspieler von diesem Juniorenteam hier an der Stelle kommen langsam in ein Alter, dass es schwierig würde, zu verargumentieren, dass die jetzt in so einem
Frontlinien Anime, Anime. Sind.
Ja, ja, da okay, das vielleicht, aber
über
Stargate-animierte Serien reden wir hier nicht, aus Prinzip.
Also auch bei, um jetzt das, was Christian angefangen hat, aufzugreifen. Stephanie hat es ja quasi schon gespoilert. Die Folge Lower Decks bei Star Trek Next Generation hat ja dann lange, lange später eine Serie Lower Decks geboren. Und da geht's ja gar nicht mehr um die gleichen Figuren. Da ist ja nur die Idee aufgegriffen worden und eine Serie draus gemacht.
Und Jein. Sie haben es schon verknüpft, storytechnisch, weil Sito war ja das große Vorbild von Mariner.
Aber sie haben halt nicht, also obwohl sie es gezeichnet haben an der Stelle, sie haben ja nicht gesagt, okay, wenn wir das machen, müssen wir die Figuren von damals nehmen, sondern wir nehmen die Idee und spinnen daraus was, das meinte ich halt.
Und das die Idee hatten wir hier ja auch schon mal im Podcast angesprochen, dass wir ein Stargate Lower Deck sofort nehmen würden.
Das partnerschaftliche Shirt, das Christian und ich heute anhaben, sind unsere Ritos-Shirts, weil wir dann doch gesagt haben, das passt heute, ne?
Ja.
Zum Leidwesen von Stephanie.
Weil Lower Decks.
Entgeistertes Kopfschütteln. Aber Lower Decks ist toll. So.
Ja,
Ritos-Shirt. Ganz tolle Serie. Ich habe die erste Staffel mal geguckt, aber dann habe ich das Interesse verloren.
Oh Gott.
Das passiert mir bei vielen Serien.
Also, Lower Decks ist ja sogar eine der Star Trek-Serien, die Annemarie, meiner Frau, gefällt, obwohl sie sonst mit Star Trek echt nichts anfangen kann. Ja, ich meine, die Voyager ist bei ihr diese Star Trek-Serie mit dem Hund. Und alle, die Star Trek kennen, werden jetzt irritiert sein.
Das ist bei mir eine andere Serie. Das ist Enterprise. Die habe ich auch mal geguckt. Aber ich glaube dann auch nicht das Ende.
Ja. Aber an der Stelle von allen hier, die keine Kunstverächter, Kostverächter hier sind, kann man dann an der Stelle auch wirklich erstmal den Gruß raushauen hier an die KollegInnen von Vier Unterdecks, hätte ich bei einer Lower Decks gesagt. Das darf man nicht verwechseln.
Nein, Vier Unterdeck,
die sowas ähnliches wie wir hier, nur halt mit Lower Decks machen, was deutlich schneller geht, leider. Man ist schneller fertig damit, ne?
Ja, das waren halt noch keine 20 Folgen pro Staffel, sondern nur 10 und leider auch nur 5 Staffeln.
Genau. Gut. Stephanie, war der Exkurs noch akzeptabel vom Umfang? Sie wackelt mit der Hand. Okay.
War das jetzt
nichts,
ein Versprecher?
Was ich nicht schon wusste.
War das jetzt ein Versprecher oder hast du es gerade geschafft, ein Portmanteau aus Obskur und Exkurs zu machen und Obskurs zu sagen? Weil das fasst einfach diesen Podcast, den wir hier machen, sehr schön zusammen.
Ich wollte Exkurs sagen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber
vielleicht nicht.
Vielleicht muss ich Obskurs irgendwie als Hashtag jetzt verwenden in der Ankündigung dieser Folge.
Ja, lass es dir patentieren.
Die heutige Folge ist davon auch besonders geprägt, habe ich das Gefühl.
Möglicherweise.
So, schöne Dinge. Mhm. Der Regisseur Andy Mikita wurde für die Folge für die Kategorie Traumatic Series Best Director nominiert. Aber nur nominiert. Ah ja, Carters Büro und Dein Katas Labor und Daniels Büro sind ein und derselbe Raum. Sowie noch einige andere Räume. Die dekorieren die immer nur um.
Ich finde es ja beeindruckend, dass das offensichtlich billiger ist, als zwei Sets vorzuhalten. Da immer alles hin und her zu basteln. Aber okay.
Ja, die Bridge Studios waren halt nicht so groß.
Du meinst, es geht nicht um Kosten für Setbau, sondern eher um Platzbegrenzung, mit der man halt irgendwie umgehen muss.
Ja, da mussten halt noch mehrere Serien gedreht werden. Die können halt nicht. Also nicht wie bei Star Trek, dass es gerade aktuell so ist, dass sie ein riesiges. Naja, Bridge Studios waren ja für MGM alles. Und wenn da gerade noch ein Bond gedreht wurde parallel, dann war blöd.
Man kann die übrigens nicht besichtigen. Ich habe das mal recherchiert.
Das ist schade. Weil die Sets wahrscheinlich nicht mehr da wären.
Das sowieso. Die sind mittlerweile lange abgerissen und, oder verkauft auf gewissen Portalen.
Ja.
Wir haben ja auch schon festgestellt, dass
das Labor ist auch auf Ebene 19 und Daniels Büro ist auf Ebene 18. Also der Raum reißt auch auf Ebenen hoch.
Willst du mir sagen, sie haben keine 23 Stockwerke gebaut?
28.
Ja, mit dem SG. Das ist es. Enttäuschend.
Ja, die nicht mal 16
NORAD oder so, von daher. Die müsste man nicht mitbauen.
Ach so, das ist der Weihnachtsmann-Tracker, meinst du?
Genau.
Ach so. Na dann. Geht's ja noch.
Das ist aber jetzt auch das erste Mal, dass wir von SG-17 hören.
Die wurden ja auch gerade erst quasi
gegründet.
Ja. Die sind ja niegelnagelneu. Wissen wir, was sie sind? Was für ein Team sie sind?
Bestimmt. Aber ich habe nicht die
SG-Team. SG-17 ist Aufgaben ein archäologisches Team.
Ja, da ist Elliot aber falsch aufgehoben.
Naja, er wird da ja nicht lange aufgehoben sein oder so. Hab ich gehört.
Und SG-3 sind immer noch die Marines.
Manche Dinge bleiben. Und Grogan geht zu SG-9, das ist der diplomatische Chor.
Ja, die Diplomaten, die kann man leicht vergessen. Die sind eh alle, also alle eins.
Na dann. Das so ist.
Laufen wir langsam leer?
Ich habe Angst, noch was zu sagen.
Wieso?
Nach dem Anfang der Folge und der Mitte der Folge. Sobald ich nur Piep gemacht habe.
Hast du Angst zu sagen, dass du die Folge magst?
Ja.
Elliot ist eigentlich ganz cool, oder? Elliot ist super.
Die war halt überhaupt nicht mehr so arrogant wie in Prodigy, von daher.
Ja, da hat sie sich verbessert.
Ja. Sie hat sich auch gelernt, unterzuordnen.
Ja.
Also das,
die hat sich
da war schon ordentlich Charakterentwicklung da.
Hätten sie diese Bombe entschärfen können? Ich habe meinem Vorgesetzten zugestimmt, dass wir rausgehen. Das habe ich nicht gefragt.
Nee, aber ja, das ist die richtige Antwort.
Ja, genau. Ich habe einen Befehl befolgt.
Nein, sie vertraut dem Urteil des Vorgesetzten. Das musst du in einer militärischen Hierarchie tun.
Und in der Kürze der Zeit kannst du nicht sagen, aber ich krieg's vielleicht hin und nachher geht alles in die Binsen.
Genau.
Das hat einen Grund, dass es diese Hierarchie gibt. Da hat sie sich in erster Linie dran gehalten. Und da hat Jack dann ja auch das Richtige gesagt, nämlich es war Elliots Schuld und nicht ihre Schuld. Sie hätte es gekonnt. Sie hat auch gesagt, sie würde es versuchen. Er hat gesagt, nein, wir lassen's. Okay.
Ja, Punkt. Mehr muss man nicht wissen.
Ja.
Es gibt eine Bemerkung von Joseph Melosi zu der Folge. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Es gibt Episoden, die man in der Pitch-Phase hasst, mit denen man sich aber anfreunden kann, wenn die Geschichte erstmal aufgeschlüsselt ist. Andere hasst man im Entwurfsstadium, aber man mag sie, wenn das Drehbuch vorliegt. Wiedere andere kann man in der Drehbuchphase hassen, aber lieben, wenn die Episode fertig ist. Dies ist eine der seltenen Episoden, die mir von Anfang bis Ende missfiel und bis heute gehört sie zu meinen unbeliebtesten. Und warum? Weil es nicht um unsere Figuren geht und das und die allzu vorhersehbare späte Wendung. die jeder, der schon mal einmal ferngesehen hat, schon von weitem kommen sieht. Andererseits war die Folge bemerkenswert, weil eine damals noch relativ junge, relativ unbekannte Grace Park als eine der jungen Kadetten auftrat. Zitat Ende. Ich dachte, ah ja, okay, der mochte die auch nicht.
Gut. Mag an meiner Star Trek-Beeinflussung liegen, aber vielleicht mag ich sie genau deswegen, weil wir mal nicht nur unser Team sehen.
Ja, tatsächlich ist das für mich eine Stärke und keine Schwäche der Folge, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Ja, da sehe ich über andere Schwächen auch mal hinweg. Es sind halt 20 Folgen pro Staffel, da muss man Abstriche machen.
Aber ich stimme ihm zu, die späte Wendung ist schon sehr vorhersehbar.
Ja, es gab ja auch genug Hinweise während der Folge. Ja. Also wenn man darauf geachtet hat, gab es jede Menge Tipps und Hinweise, dass das einfach von unten bis vorne Käse ist.
Ich fand tatsächlich die zweite plötzliche Wendung sogar noch einen Ticken überraschender. Weil sie für mich zu sehr auf ein paar schwachen Prämissen basiert hat. Also in dem Moment, wo sie sagen, die liegt da drin, die kriegt eine Strahlendosis ab, eventuell ist sie schon tot, musste ja jemand, Elliot oder wer auch immer, da noch mal rein. Er musste dann jemanden die Karte stehlen. Während er nicht mehr da ist, tun alle anderen noch so, als wäre alles echt. Also selbst als er dann weg war und so vor der Tür stehen, oh, meine Karte ist weg, da sagt Sam nicht zu George, ha, guck mal, er hat meine Karte, sondern sie tut noch überrascht. Also da war das ganze Setup auch für uns als Zuschauende, fand ich, man hat zukünftig auch für uns versucht, irgendwie auf die falsche Fährte zu locken, dass das jetzt alles real ist. Während es vorne dran relativ klar für mich war, in dem Moment, wo die Prüflinge nicht dabei sind, wurde es für uns aufgelöst. Und am Schluss bei dem zweiten Turn mit hier, da entsteht Strahlung und sonst was, war das halt so nicht mehr. Auch dass Ellie Haley da drin halt umkippt und so weiter. Also da fand ich tatsächlich, da hätte ich ihn eher abgekauft, dass das jetzt wirklich gerade aus dem Ruder gelaufen ist, weil sie ja vorher unter vier Augen drüber gesprochen, ja, SG, was war's, 3? 13?
Drei.
Ist zurückgekommen.
Wieder.
Deswegen musste ich die da wegholen und deswegen ist das, sollen wir vielleicht sogar abbrechen? Das war ja ein echtes Gespräch zwischen Hammond und Kerrigan. Sollen wir vielleicht das Szenario abbrechen, bevor irgendwie das noch ein Problem gibt und so weiter und so fort? Und dann gehen wirklich Dinge schief. Und da muss ich sagen, das war mir dann auch so das Mühe zu viel. Der erste Test, meinetwegen. Aber von ihm zu erwarten, dass er am Schluss da noch mal reinrennt, dass er sein Leben opfert, dass er deswegen dem Vorgesetzten eine Zugangskarte stiehlt und so weiter und so fort. Dieser Test geht mir eigentlich ein bisschen künstlich zu weit. Baut natürlich auf, dass man am Schluss noch mal den Alarm losgehen lässt und noch mal diesen Gag laufen oder induziert bei uns als Zuschauenden dieses, na, wer
ist
weiß,
ob die Hilfe, ne,
so dreht sich der Kreisel noch. Fand ich dann halt, ja. Also wie gesagt, ich fand's an der Stelle ein bisschen drüber und hätte deswegen dann auch nicht mehr damit gerechnet. Umso besser ist natürlich dann die Überraschung, klar, aber ja, hätte es für mich jetzt so nicht gebraucht. Nur damit er nochmal seinen Heldenmoment bekommt.
Okay, finde ich spannend, weil meine Einschätzung war tatsächlich genau die umgekehrte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt dann nochmal so zu tun, haha, aber jetzt beim zweiten Mal kriegen wir euch wirklich dran, das ist jetzt doch echt. Für mich beim ersten Mal schauen damals, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, so ein bisschen das Augenrollen ausgelöst von ja, wir wissen's, es ist dann auch jetzt nicht echt, weil dann 3 Minuten vor Ende der Folge aus Prinzip irgendwie noch so einen Nebencharakter sterben zu lassen, war einfach zu plump und offensichtlich. Das hat erzählerisch keinen Grund haben können, außer, jetzt haben wir euch doch noch dran gekriegt.
Das meine ich ja, das ist einfach übertrieben. Das war für mich zu sehr überzogen an der Stelle. Ja, es ist offensichtlich, aber es ist halt so offensichtlich eigentlich, dass ich mir an der Stelle halt schon fast gewünscht hätte, es wäre jetzt wirklich echt eine Katastrophe passiert. Aber ja, warum soll Haley jetzt sterben? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist dann sehr klar, es wird aber so getan in der Folge, im Drehbuch, als wäre es echt und man versucht auch uns zu täuschen, was man vorher nicht gemacht hat. Das passt für mich halt alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Also den Teil der Folge mag ich deswegen halt tatsächlich auch nicht so besonders.
An der Stelle hat auch Carter die Zutrittskarte von Hammond geklaut Und was dann super peinlich ist, wenn dann alle oben im Kontrollraum stehen und klatschen. Boah, das ist so fremdschämen.
Wie schnell sind die eigentlich runtergerannt?
Ja.
Die waren auch alle noch ganz oben. Die müssen ja im Vollsprint quasi die Treppe runtergerannt sein.
Einfach nur peinlich.
Und wieso überlebt eigentlich die Magnetkarte die Inters?
Weil.
Frag ja nur.
Weil die nie noch brauchen. Die brauchen die noch.
Die haben jetzt den einen Soldaten Magneten haben sie wirklich direkt alles auf die Brust geschossen mit dem Inter, wo die Karte war, und ziehen die Karte raus und ziehen die Magnetkarte durch. Das verstehe ich. Meine ja nur.
Diese letzte Einstellung, wenn Elliot und O'Neill dann den Stargate-Raum verlassen. Die Einstellung haben sie dann einmal von hinten gedreht, so wie wir das dann in der Serie auch gezeigt bekommen hatten. Und die hatten sich noch die Option offen gelassen, das auch von vorne zu zeigen, weil die haben die gleiche Einstellung auch von vorne gedreht. Aber ich glaube, sie fanden es dann ganz gut. Haben sie gesagt, dass es dann mit dem Schwenk auf die Sirene dann oder dieses Licht dann endet. Und dann habe ich noch zwei Fragen. Nein, eigentlich eine Frage. Warum nach so vielen Einsätzen? Warum klebt sich O'Neill dieses Verbandsding auf die Weste? Gut, damit man nicht sieht, dass er nicht verletzt ist, aber trotzdem, da müsste denen doch klar geworden sein, dass da irgendwas nicht stimmt.
Damit die Kapsel platzt, damit er tropft?
Was?
Er tropft doch nachher Carters Labor voll. Vielleicht musste er so auf die Weste hauen, die Kapsel war in der Tasche drin und der musste halt...
Sie prüfen mein Labor voll.
Das ist der Grund, warum selbst die Rekruten versucht haben, darauf zu bestehen, dass er medizinische Behandlung braucht, weil sie gesehen haben, das, was er da tut, hilft nicht.
Eben.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, völlig bescheuert.
Es gab genug Hinweise, dass man es wissen hätte können, sage ich es immer noch so.
Und dann, halbautomatische Waffen können nicht einfach mit Blattpatronen abgefeuert werden. Die müssen dafür vorher modifiziert werden.
Ja, aber ist das nicht genau das, was so Filmrequisitenwaffen tun? Auch halbautomatische?
Ja. Aber
er sagt nur, die Waffen schießen mit Platzpatronen. Er hat nicht gesagt, dass die in ihre normalen Waffen Platzpatronen reingemacht haben. Die können die Waffen ja einfach alle ausgetauscht haben vorher.
Müssen sie ja dann.
Ja.
Ja, die Einzige, die jemanden erschießt, ist Haley und die wusste ja Bescheid. Und sie gucken sich den Soldaten ja nicht wirklich an, ob er wirklich tot ist oder nicht. Und er blutet ja auch offensichtlich nicht, von daher.
Und Jack wird ja nur mit einem Inter über den Haufen geschossen.
Ja, und er hat auch einen Schuss in die Schulter bekommen, also ist nicht wahrscheinlich, dass der tot gewesen ist. Also sag mal, eine unserer Menschen hätte nur eine Fleischwunde gehabt. Bestenfalls.
Übrigens, fand ich es auch sehr witzig, dass das O'Neill deutet, glaube ich, wie wird der Ablauf? O'Neill sagt halt, stellt eure Inters auf Maximum. Und als er angeschossen wird, tut es ihm richtig weh. Und dann sagt Sam auch, ja, aber sie haben ihn die angewiesen, die Inters auf Maximum zu stellen. Und dann sagt er ganz beiläufig, da wissen wir noch gar nicht warum, sagt er, ja, das habe ich nur gesagt, weil Daniel es dieses Mal so einfach hat. Und kurz drauf sehen wir die Szene, wie Daniel einfach so in Hammonds Stuhl sitzt und wohl die ganze Zeit nur da rumsitzt. Und dann telefoniert Jack ja kurz mit ihm. Also, Daniel, viel Spaß. Sie haben ihm gesagt, dass sie nicht auf mich schießen sollen, oder? Oder?
Ja, das war der Moment mit der kein Ende in Sicht Melodie.
Das fand ich aber, das war so ein schöner kleiner Moment, so Streich unter Freunden. Ich meine, die Waffen sind nicht gefährlich, aber sie können ganz schön wehtun. Und Jack weist die Rekruten extra an, die auf höchste Stufe zu stellen, nur um Daniel eins reinzudrücken. Kriegt's aber dann leider, ne, wer anderen eine Grube gräbt, kriegt dummerweise selbst eine Ladung ab.
Ein Grubengrabgerät.
Genau. Und muss deswegen selbst drunter leiden, darunter, dass er Daniel eins reindrücken wollte.
Nee, er hat ihnen die Anweisung effektiv auch selbst gegeben. Er hat ja gesagt, im Zweifel macht er erstmal beide platt.
Ja.
Naja. Selber schuld.
Ich war mit meinen Platzpatronen-Dinger noch nicht fertig.
Verzeihung.
Aber ist okay.
Dann platzt noch ein bisschen.
Puff. Nein, ich habe Isis auf dem Schoß. Ich kann nicht platzen.
Was wolltest du zum Platzpatron noch sagen?
Die benötigen so Adapter zum Abfeuern von diesen Platzpatronen, um den Gegendruck zu erzeugen, damit der Verschluss nach hinten gedrückt wird, sodass eine weitere Patrone eingelegt werden kann. Und bei diesen militärischen Platzpatronen-Adaptern, die passen in die Mündung und die sind hell gefärbt, sodass jeder, der an so einer Übung teilnimmt, erkennen kann, dass die Waffe nicht in der Lage ist, scharfe Munition abzuschießen. Und theoretisch ist es möglich, dass bei der Übung, die sie im Stargate Center durchgeführt haben, dass die verwendete Waffen diese Hollywood-Adapter hatten, damit es aussieht, als wären es normale Magazine. Aber eine schnelle Überprüfung von dieser Munition im Magazin, die jeder militärisch ausgebildete Person ja hat, und die bei der Entgegennahme von so einer Waffe durchführen würden, würde Platzpatronen offenbaren. Von daher hätten die ja sehen müssen, dass die Waffen, die sie bekommen haben, mit Platzpatronen gefüllt sind.
Ja, jein. Also ich behaupte, in Stargate Center bekommst du einen Zweifel hin, Waffen mit nicht gefährlichen Patronen so zu bauen und zu modifizieren, dass dir das nicht auf den ersten Blick auffällt für solche Aktionen. Also kommen wir zum Ende der Folge.
Ja, genau, kommen wir zum Ende der Folge. Die Übersetzung ist nämlich ganz okay.
Die Übersetzung? Bewährungsprobe.
Finde ich okay.
Ja, Proving Ground passt, ja.
Welches war die Folge, in der Daniel nicht dabei war?
Ach so, weil er die 100. Folge erst hat, Michael Shanks. Ja, gute Frage. In welcher Folge war Daniel nicht dabei?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber...
Uha. Das ist eine gute Frage.
Frage für unsere Zuhörer.
Genau.
Wir wissen das natürlich. Wer kann uns das denn
beantworten? Wir haben da ein Rätsel für euch.
So kann man es auch verpacken.
Ihr braucht 3 Tickets für einen Leuchtturm. Nein, Moment, das war der andere Podcast.
Wir haben ein Rätsel für euch.
Okay, genau. Verratet uns das doch mal in den Kommentaren, welche Folge das war. Wir lösen das dann in 2 Wochen dann auf. Apropos Kommentare, Uwe, haben wir eigentlich Kommentare bekommen?
Wir haben Kommentare bekommen. Und zwar zu letzten beiden Folgen würde ich eingehen. Und zwar war das Verzweiflungstat. Mira hat offensichtlich ein paar Folgen nachgeholt, weil wir haben relativ kurz hintereinander ein paar Kommentare zu mehreren Folgen bekommen. Und zu Verzweiflungstat hat sie geschrieben, schön, dass ihr wieder da seid. Da hatten wir die kurze Pause davor. Ich bin da ganz bei Stephanie. Das ist die schlechteste Adrian Conrad-Folge. Aber immerhin, er kommt wieder. Da freue ich mich, wenn Gastcharaktere wiederholt vorkommen. Gut, vielleicht nicht bei jedem. Kommt Raya. Eigentlich ein guter Kommentar für die aktuelle Folge auch, weil ne, Location wieder getroffen und so. Ich und mag ja Harlan.
Adrian Conrad wieder.
Ja, ich mag ja Harlan und mochte auch, als er wiedergekommen ist. Aber ich weiß, dass das keine mehrheitsfähige Meinung zu der Figur ist. Dann hast du.
Es gibt schlimmere.
Ja.
Huch, nein, nicht gegen Isis.
Oh, Isis ist weg. Und zur Folge Verzweiflungstat hat uns Gufudinku Wildlife Fotografie auf YouTube kommentiert. Weil wir sind ja inzwischen auch auf YouTube. Man kann da ein Standbild unseres Podcast-Logos gucken, während man uns hört. Oder man hört uns halt gleich über die Audio-App. Ich mag die Folgen mit Mayborn. Da stimme ich total zu. 4 Wochen warten ist besser als ewig warten. Das vermutlich bezieht sich auf uns. Danke für die Rückkehr. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen das schon weiter. Pause heißt nicht, wir hören auf. Keine Sorge. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bett sich so gut dafür eignet. Damit hat man einfach zu wenig Mobilität. Ich habe keine Ahnung, auf was er oder sie sich da bezieht.
Oh, weil ich gesagt habe, die hätte sich mit dem Bett den Weg freischießen, also frei rammen können. Das okay. War's, glaube ich.
Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weißt was du, es. Hab den Kommentar gelesen.
Bett nehmen und sich mit dem Bett freischubsen.
Also generell mal so als Hinweis an die Kommentierenden, wenn ihr uns da, wenn ihr auf was eingeht, was wir da gesagt haben, müsst ihr bedenken, dass, ich behaupte jetzt einfach mal so circa 3 von 4 hier, 10 Minuten nach Ende der Aufnahme nicht mehr wirklich wissen, über was wir gesprochen haben.
Wahrscheinlich schon 10 Minuten, nachdem ihr das gesagt habt, nicht mehr
wissen. 10 Minuten vor Ende der Aufnahme wurde. Vergessen wir, wer die anderen in der Aufnahme
sind. Wir sind alt. Wir sind einfach alt.
Es kam schon mehrfach vor, dass Dinge erwähnt wurden, die ich bereits erwähnt hatte. Möchte ich nur.
Ja.
Da hören wir einfach manchmal nur nicht zu. Das ist ein anderes Problem, das wir lösen müssen.
Ich denke, der Kontext zum Stromverbrauch waren die Lichter. Wir hatten so ein bisschen auch mit hohem Stromverbrauch. Es war sogar die Belichtung.
Hatten sie in der Folge heute auch.
Ja.
Damit der Raum innen drin genauso hell war wie außen.
Ah, ja. Genau, es war sogar die Lichtung für das Stargate, zumindest wenn ich es noch richtig im Kopf hatte. habe. Genau. Und dann zu unserer letzten Folge. Da muss ich jetzt gleich auch noch einen kleinen Bogen machen, weil das habe ich am Anfang ganz vergessen. Aber erstmal die Kommentare. Zu Wurmloch Extrem hat Daniel uns über unsere Homepage geschrieben. Time Tracks, wie schön, dass ich nicht der Einzige war, der das als Kind geschaut hat. Kann es sein, dass das sonntags kam? Wie gerade eben erwähnt, ich weiß nicht mehr, was ich vor 10 Minuten gemacht habe. Kann sein, dass das sonntags war. Das weiß ich heute nicht mehr. Musste immer in die Kirche und kann mich daran erinnern, dass ich Woche für Woche bei diesen endlosen Predigten in der Kirche immer nur Time Tracks im Kopf hatte, nur damit diese unendliche Langeweile überlebt. Ja, ich war sonntags nicht in der Kirche, aber es kann sein, dass ich sonntags Time Tracks geguckt habe. Gufodinko White, der fotografiert auch auf YouTube, zu der Folge was geschrieben. Ich parke auch immer gerne auf dem Mars. Gut, günstig und zentral. Ich fand Mayborn ist von Folge zu Folge gereift und doch eigentlich ganz nett. Ja, wir hatten es, glaube ich, mit, wo das Raumschiff der drei Freunde von Dings vom, ich habe es heute echt mit Namen. Marty. Die drei Freunde von Marty hatten ja irgendwie dann ihr Mutterschiff, kam da wieder angeflogen und wir hatten ja irgendwie den Gag mit, hat wahrscheinlich bei Mars geparkt. Ja. Zur vergangenen Folge der Stargate Folge 100, unsere 108 war das ja. Wir haben es in der Folge natürlich nicht erklärt, weil, wäre ja blöd gewesen, wenn wir den Gag vorweggenommen haben. Alle von euch, die die Folge wirklich bis zum Schluss gehört haben, haben am Schluss noch mal ein anderes SG-Podcaster-Team gehört. Und ich hatte es dann in den Shownotes, hatte ich ihnen schon mal gedankt, aber das sollten wir hier auf der Tonspur natürlich auch mal noch tun. In die Rolle von Christian ist nämlich der liebe Nils weltweit Hunte gesprungen. Wuhu, der gute Nils, auch ein Hörer unseres Podcasts und umgekehrt sind mindestens Christian und ich auch sehr verliebte Hörer von Podcasts, in denen Nils mitmacht, unter anderem der schöne Gestern, Heute, Übermorgen. Im Gegensatz zu dem ist das mit Lower Decks und Vierunter Deck ja noch weniger verwirrend, weil Gestern, Heute, Übermorgen und Gestern, Heute, Morgen, das machen ja selbst die andauernd nochmal durcheinander. So geht's mir dann auch. Also Gestern, Heute, Übermorgen fing mal an als Podcast zu Star Trek Picard und nachdem Star Trek Picard beendet war, haben sie dann weitergemacht und haben jetzt einen schönen Podcast als Talkrunde, kann ich nur empfehlen. Dann der Clemens Fischer, der in die Rolle von Pascal geschlüpft ist, den kennt ihr alle mit Sicherheit sowieso, weil unser Partner, Schwester, der andere Stargate-Podcast, Podcast Sternentor, ist ja Clemens zusammen mit Thomas. Also danke auch an dich, Clemens, dass du hier bei uns mal mit reingekrätscht bist. Apropos reingekrätscht, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Wie ist dein anderer Podcast? Irgendwas mit Fußball macht er da.
Ja.
So mit Fußball, Mist.
Ja, auswendig weiß ich gerade auch nicht.
Also Clemens macht mehrere Podcasts, alle sehr spannend, wenn man sich mit den Themen befasst. Also genauso langweilig wie für mich ein Fußball-Podcast ist es wahrscheinlich für andere Leute ein Stargate-Podcast. Das will ich also gar nicht bewerten, aber den kenne ich, den höre ich halt nicht so. Dann, jetzt wird's noch mal ein bisschen partnerschaftlich quasi. Die Caro hat die Stefanie gespielt und zwar
ist Danke.
Die, ja. Sie fand übrigens den Gag mit den wie viele Seiten Text braucht die eigentlich und am Schluss dann zu sagen, ja gut, dann gebe ich ihr doch mal Notizen, sind doch ein paar. Also fand es auch sehr gut. Caro macht den Tauri Talk Podcast, den macht sie mit mir unter anderem. Und auch dort ist es so, dass die weiblichen Mitpodcasterinnen den Löwenanteil an Notizen mit beisteuern. Also sie konnte sich da, glaube ich, ein bisschen reinversetzen. Was sie aber auch
macht. Irgendjemand muss vorbereitet sein.
Ja. Was sie aber auch macht, ist den Dünnbrettbohrer-Podcast, was ein Projekt ist, auch ein Serienpodcast zu Hör mal, wer da hämmert. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und dann zur letzten Empfehlung, und da kann ich nicht alle Podcasts aufzählen, sonst wären wir heute nicht fertig. Der liebe Johannes Wolf, der mich da quasi gespielt hat. Johannes, schaut mal nach Lano Inc. oder Lanus. Der macht ein paar wirklich grandiose Hörspiel-Mitspiel-Podcasts von Zeitreisegeschichten über. Man muss auf einer man muss auf einer Insel von einem Kannibalen wegrennen bis hin zu Piratengeschichten. Gibt's da sehr viele tolle Mitmachprojekte. Alle diese Leute und die Projekte von denen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes heute, wenn ihr da mal reinhören wollt. Also danke an euch vier, dass ihr diesen Gag mitgemacht habt.
Ja, vielen Dank.
Das hat mir nachher im Schnitt sehr viel Spaß gemacht. alle haben jeder für sich aufgenommen, was so die Lines waren, und ich habe das nachher zusammengebastelt, und die haben alle ihre Takes mehrfach aufgenommen und mir dann zugeschickt, damit ich das dann das Passende zueinander raussiegen konnte. Die haben sich echt Mühe gemacht. Sehr cool, wenn man sowas ja untereinander machen kann. Witzigerweise, Johannes hat das Ganze sogar mitgemacht, obwohl, ich weiß gar nicht, ob er Stargate kennt, aber auf jeden Fall hört er unseren Podcast nicht, aber das ist ihm halt egal.
Der ist halt einfach cool.
Der ist einfach cool, genau. So, haben wir noch was zu sagen, außer tschüss.
Ich freue mich auf die nächste Folge.
Du freust dich auf die nächste Folge, die da wäre, das haben wir noch gar nicht angesagt.
48 Stunden.
48 Stunden.
Die ist, glaube ich, gar nicht so gut, oder?
Ich mag die. Hallo? So viel besser als diese Folge.
Das besprechen wir dann nicht in 48 Stunden, sondern in 2 Wochen. Bis dorthin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chevronten.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chevronten@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chevronten und bei Instagram chevronten.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.